Herzlich willkommen im Lapan. Sie befinden sich in einem der ältesten Gebäude der Stadt Oldenburg. Ich bin Anna, Ihre Reiseführerin.
Und ich bin Alex, Ihr Reiseführer. Hallo, oder besser gesagt, moin. Der Lapan ist ein zentraler Punkt in der Stadt. Nicht nur ist Lapan eine Haltestelle für jede Buslinie, der Lapanturm ist vor allem ein Wahrzeichen Oldenburgs.
Genau. In ihm spiegelt sich die Geschichte dieser Stadt wider, denn der Turm hat aufgrund seines hohen Alters eine Menge erlebt und gesehen.
Haben Sie Lust, sich auf eine kleine Reise durch die Geschichte des Lapan zu begeben? Prima, los geht's!
Stellen wir die Uhr etwas zurück.
Da sind wir schon, mitten im 14. Jahrhundert. Oldenburg, dessen Anfänge bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen, hat gerade vor 5 Jahren, am 6. Januar 1345, das Stadtrecht von Graf Konrad I. von Oldenburg verliehen bekommen.
Der Herrschaftssitz der Grafenfamilie von Oldenburg blühte auf. Immer mehr Menschen vom Land zieht es in die immer größer werdende Stadt. Händler, Gewerbeleute, das einfache Volk, sie suchen Freiheit, Kundschaft und ein neues Zuhause.
Schau mal, Anna, da kommt einer.
Ah, Oldenburg. Na, hier wird es mir gut gehen. Ich baue mir ein Geschäft auf, und zwar als Schneider. Ihr werdet schon sehen, ich werde es weit bringen. Und eines Tages vielleicht sogar eine Familie haben.
So oder so ähnlich ist es vielen ergangen. Oldenburg wuchs und wuchs. Hier, am Anfang bzw. Ende der langen Straße, war damals noch nicht viel los. Es entstanden zwar immer mehr Wohnhäuser, der Kern Oldenburgs befand sich aber am Markt, bei der Lamberti-Kirche. Hier, wo der Lapan steht, war bereits die Stadtgrenze erreicht.
Und in diesem Wachstumsprozess etablierte sich dann 1350 eine kirchliche Stiftung, die Stiftung zum Heiligen Geist. Denn die Pest war ausgebrochen und forderte ihren tödlichen Tribut. Die Stiftung sammelte Spenden, um ein Armen- und Pflegehaus zu errichten.
Nicht allen Seelen in Oldenburg ist ein gutes Schicksal vergönnt. Die Pest greift um sich, jene Menschen sind krank und brauchen Hilfe. Mit einem Armen- und Pflegehaus für jene in Not können wir Hilfe leisten und die Gefahr des schwarzen Todes eindämmen. Bitte spendet, liebe Leute. Spendet, damit wir die Einrichtung erbauen können.
Die Stiftung hatte schnell Erfolg und schon bald wurde mit dem Bau des Armen- und Pflegehauses begonnen. Da, sie fangen schon an.
Aber schnell war klar, dass das Armenhaus nicht genug war. Ein paar Jahre später, 1355...
Moment, ich komme!
Also, 1355 war es der knappe Bertram, genannt Bertram der Prediger, der sich für den Bau einer Kapelle einsetzte. Die Heiligengeistkapelle. Moment, Anna, ist er das nicht? Neben der Bürgerin da vorne?
Herr Bertram, guten Morgen. Was tut ihr hier?
Guten Morgen. Ich sammle Spenden. Ich möchte einen Fonds errichten, der dem Bau einer Kapelle neben dem Armenhause dienen soll. Nur so kann für das Seelenheil der Armen und Kranken in unserer Stiftung gesorgt werden.
Das ist wahr, Herr Bertram. Ihr tut so viel für diese armen Menschen.
Nun, meine Liebe, es ist mir ein inneres Bedürfnis. Um eine Grundlage für den Bau der Kapelle zu haben, war ich bereit, einen nicht unerheblichen Teil meines eigenen, kleinen Vermögens herzugeben. Aber es reicht einfach nicht. Sehen Sie, nicht nur die Armen in unserer Einrichtung profitieren von einer Kapelle, nein, auch den Bewohnern des neuen Stadtnordens käme ein Gotteshaus in ihrer Nachbarschaft zugute. Doch wir bedürfen weiterer Spenden von guten Herzen, denen es der Herrgott vergelten würde. Meine Liebe, Sie haben nicht zufällig auch einen Taler, den Sie erübrigen könnten?
Nehmen Sie das. Ich unterstütze eure Angelegenheit. Gott beschütze Sie.
Vielen Dank. Gott segne euch.
Bald ist genügend Geld gesammelt und die Heiligengeistkapelle wird errichtet. Ein schlichter Holzbau. Der Bremer Propst, für kirchliche Belange zuständig, genehmigte den Bau, stellte aber eine Bedingung.
Die pfarrlichen Rechte der St. Lamberti-Kirche dürfen nicht durch die Kapelle zum Heiligen Geiste angerührt werden.
Sehr schön vorgetragen. Vielen Dank.
Heißt also, dass wahrscheinlich zunächst keine Gottesdienste dort stattgefunden haben.
Aber die Holzkapelle wurde schon am Ende des 14. Jahrhunderts wieder abgerissen.
Och.
Und eine neue aus Stein wurde errichtet. Später sollen auch Gottesdienste erlaubt gewesen sein. Die Kapelle war sehr beliebt bei allen im Stadtnorden und den Reisenden, die hier Oldenburg erreichten.
Nämlich durch das Heiligengeisttor. Denn im 15. Jahrhundert wurde in Oldenburg eine Stadtmauer errichtet. Mal größer, mal kleiner, entstand rings um das Stadtgebiet eine Befestigung mit 5 Stadttoren.
Das Dammtor, das Everstentor, das Harentor, das Stautor und das Heiligengeisttor hier an Ort und Stelle. Heute noch geben Straßennamen in Oldenburg Hinweise auf die alte Wallstruktur, etwa der Heiligengeistwall. Etwas abgesetzt von der Häuserreihe entlang der langen Straße standen das Armen- und Pflegehaus und die Heiligengeistkapelle.
Es dauerte nicht lange, dass ein Turm her musste. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1467.
Hör mal, Alex, da unterhalten sich zwei über den Turmbau.
Schau, dort wird der neue Turm für die Heiligengeistkapelle errichtet.
Faszinierend. Wie soll er denn aussehen, wenn er fertig ist?
Man sagt, er solle wehrhaft sein, standfest. Das kleine Glockenhaus an der St. Lamberti-Kirche ist nur aus Fachwerk, das weißt du. Aber dieser hier wird bis unter das Dach aus großen festen Ziegelsteinen bestehen, die alle vom Ziegelhof kommen. Dieser Turm, hier unmittelbar an der Stadtmauer, soll nämlich nicht nur die Kapelle verschönern, sondern auch unsere Feinde abwehren können. Das Dach, ein gotischer Helm, wird 8 Seiten haben.
Das wird ja dann der erste richtige Kirchturm in Oldenburg.
Ganz recht. Eine Uhr und eine Glocke werden uns dabei helfen, die Zeiten des Gottesdienstes in der Lamberti-Kirche nicht zu verpassen.
Ja, die Geschichte der Lamberti-Kirche ist unweigerlich mit der des Lapan verbunden. Das kleine Glockenhaus an der Kirche war nunmehr nicht der einzige Signalgeber für kirchliche Anlässe. Mit dem Bau des Heiligen Geistturms an der Heiligen Geistkapelle entstand also der erste richtige Kirchturm im Jahre 1467.
Der Gebäudekomplex bestand nun nach Bauabschluss 1468 aus dem Armenhaus, der Kapelle und dem Turm. Dieser war, wie gesagt, ausgestattet mit einer Uhr und einer Glocke.
Und die Gelegenheit zur Abwehr von Feinden sollte er nur kurze Zeit später haben, als 1474 aus Richtung Donnerschwee der Feind vorrückte, die Stadt belagerte und beschoss.
Vorsicht, ein Pfeilhagel!
Keine Sorge, ich habe immer ein Schild dabei. Der Lapanturm konnte seinen Nutzen unter Beweis stellen und erlangte so noch mehr Anerkennung.
Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der die Reformation längst die Stadt Oldenburg erreicht hat. Im 17. Jahrhundert. Im Zuge dessen passiert mit dem Gebäudekomplex Lapan so einiges.
Das ehemalige Armenhaus, aus dem der Lapan entstand, wurde längst aufgegeben, da an der Gaststraße eine größere Konkurrenz entstand. Das Gebäude wurde fortan von der Stadt für Wohnräume genutzt.
1606 wurde die dazugehörige Kapelle zum Heiligen Geist säkularisiert, diente ab sofort also weltlichen statt kirchlichen Zwecken. Die Kapelle wurde nun als Wohnhaus für die städtischen Ratsdiener genutzt.
Oh, moin, Herr Ratsdiener.
Moin.
Können Sie uns kurz etwas über Ihren Beruf erzählen?
Gerne. Ich lebe hier in der neu eingerichteten Amtswohnung in der ehemaligen Kapelle. Meine Aufgabe ist es, 3-mal am Tage den Turm hinaufzusteigen, um die Betglocke zu läuten und auch die Gottesdienste in der Lamberti-Kirche und auch der Nikolaikirche in der Altstadt mit Glockengeläut anzukündigen. Ich halte ebenso die Schlaguhr intakt. Ich bin sehr stolz auf meinen Beruf. Die Leute schätzen meine Arbeit, weil für die Anwohner der Glockenturm eine wichtige Funktion erfüllt. Gott bewahre, ohne mich würden die Menschen hier vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen.
Dankeschön.
Unten im Turm zieht eine Schenke ein. Doch dem Pächter der Räumlichkeiten fehlt es wohl an Kundschaft. Zumindest ist es hier
ziemlich leer.
Tja, es kommen ja auch zu wenige Leute in meine Schenke. Die paar Gäste, die ich habe, bringen mir kaum das liebe trockene Brot. Dabei hatte ich gedacht, dass eine Gastwirtschaft in einem Kirchturm das Publikum regelrecht anziehen würde. Soll heißen, ich mach den Laden dicht und such mir einen anderen Standort. Schönen Tag noch.
Wie es aussieht, hat die Gastwirtschaft im Lapan nicht gut funktioniert. So ein Jammer. Natürlich ist das nichts im Vergleich zu der Katastrophe, die Oldenburg im 17. Jahrhundert heimsucht. Oh nein, es fängt an zu regnen.
Das macht nichts. Ich habe auch immer einen Regenschirm dabei.
Sehr gut, danke. Es ist der 27. Juli 1676, der Tag des großen Stadtbrandes.
Lassen wir lieber 2 Augenzeugen berichten, die dabei waren.
Wir haben fast 3/4 unserer Stadt verloren. Oldenburg wurde zu einer Aschenburg, zu einem verwüsteten Steinhaufen.
Zuerst das gewaltige Gewitter. Dann schlugen die Blitze ein. In der Baumgartenstraße, in ein Hinterhaus oder einen Stall. Ich weiß es nicht genau. In der Langstraße traf es mehrere Häuser, ebenso in der Staustraße.
Zuerst haben wir versucht, die Brandherde einzudämmen. Wir haben alles Menschenmögliche getan, um der Flammen Herr zu werden. Die Bürger und Untertanen aus Oldenburg und der Umgebung mitsamt der Miliz sind alle zur Rettung herbeigeeilt.
Es brachte nichts. Die Flammen waren zu hungrig. In einer Stunde brannte fast die ganze Stadt. Jedes einzelne Haus drohte abzubrennen. Ich hörte die Leute Oldenburgs um ihren Besitz weinen und sah, wie sie versuchten zu retten, was zu retten war. Alle sind durcheinander gerannt.
Ein großes Umhergerenne und Gelaufe, nur gab es wenig Hilfe und Rettung. Die Soldaten, die laut der Feuerordnung zusammengetrommelt werden mussten, damit sie bei der Löschung des Brandes und dem Schutz der Stadtbewohner halfen, waren einfach zu wenige. Die Bürger waren nicht mit Befehlen und schließlich auch nicht mit Gewalt aufzuhalten. Sie rannten alle durcheinander, wollten ihr Hab und Gut beschützen.
Währenddessen fraß das Feuer mehr und mehr Holz und Stein. Sie haben versucht, das Feuer dort zu bekämpfen, wo es neu aufkam. Aber es brachte nichts. Sie schossen Kanonen von den Wällen, um Hilfe von außerhalb zu holen. Die Bauern kamen. Sie haben die Häuser am Stadtrand, die mit Heu gefüllt waren, niedergerissen, damit sie das Feuer nicht weitertragen konnten.
Rund um das Rathaus, das Schloss, die Kanzlei, die Lamberti-Kirche und die Nikolaikirche haben sie Wasser vergossen, sodass das Feuer nicht weiterkam. Immerhin wurde dieser Bereich so vom Feuer verschont. Ein Viertel Oldenburgs kam davon. Es ist ein Wunder, dass wohl niemand bei dem Feuer starb. Sogar die Alten und Kranken konnte man retten.
12 Stunden dauerte es, das Feuer. Erst am nächsten Morgen erlosch es und hinterließ die Asche von mehreren 100 Gebäuden. Wir waren obdachlos. Wir wussten nicht, wo wir hin sollten. Also begaben wir uns zum Lappern. Der Turm, er war nur noch eine Ruine, aber bot Schutz. Zusammen mit einem Dutzend Leidensgenossen verharrten wir, bis wir eine Lösung hatten.
Das klingt furchtbar.
Oldenburg hat sich nur sehr langsam von der Katastrophe erholt. Sie müssen wissen, dass die Stadt zu dieser Zeit ohnehin gebeutelt war. Denn der beliebte Graf Anton Günther war rund 10 Jahre vorher gestorben. Weil er keinen Nachfolger hatte, ging die Regierung Oldenburgs an Dänemark, da im 15. Jahrhundert Graf Christian von Oldenburg dort König war. Die Dänen interessierten sich nicht sonderlich für die Stadt an der Hunte.
Und der Lappan? Von ihm und der alten Kirche, wie das Kapellengebäude mittlerweile genannt wurde, blieben nur Ruinen übrig.
Im 18. Jahrhundert entscheidet sich der Stadtrat zum Wiederaufbau des Lappan, der beim Stadtbrand zerstört wurde. Bezahlt wird er durch Anleihen, Spenden und dem Verkauf von städtischen Flächen. Die Obrigkeit hat 5 Eichenstämme beigesteuert.
Ah, wir sind pünktlich. Es ist 1709 und gerade wird der neue Lappan eingeweiht mit einer neuen welschen Haube. Ganz dem Renaissance-Stil entsprechend und einer Holzschindeleindeckung.
Der damalige Magistrat Oldenburgs wollte den Turm wiederherstellen lassen, weil er in seiner früheren Gestalt der Stadt eine Zierde und hübsches Ansehen verliehen hat. Und ja, auch die Kirchenglocke und die Uhr waren immer noch wichtig für die Nachbarn des Turms.
Alex, wir sollten einen weiteren Zeitsprung nach vorne machen.
Geht klar. Wir sind jetzt im Jahre 1805. Mittlerweile hat das Haus Holstein-Gottorp die Regierung in Oldenburg übernommen, nachdem die Dänen aus der Ferne Oldenburg eher passiv als aktiv regierten. Und 1785 begann die Regentschaft von Peter I. Friedrich Ludwig von Oldenburg.
Moment, den kenne ich doch.
Wahrscheinlich vom Kulturzentrum PFL, das seinen Namen trägt. Das wurde als Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospital 1841 gegründet, 12 Jahre nach seinem Tod.
Da vorne ist er, quicklebendig.
Oh, wer seid ihr denn?
Entschuldigung, wir sind Anna und Alex. Wir führen unsere Hörerschaft durch die Geschichte des Lappan. Könnt ihr uns etwas dazu sagen?
Ah, der Lappan. Eines der Wahrzeichen unserer schönen Stadt. Ich habe gerade erst die Abrisspläne des Stadtrates unterbunden, weil ich seinen Erhalt für wichtig erachte. Der baufällige Turm muss repariert werden. Der Stadtbrand damals hat einen unvergleichlichen Schaden angerichtet. Und ich möchte dafür Sorge tragen, dass Oldenburg wächst und gedeiht.
Unter ihrer Herrschaft begann eine Ära architektonischer und gestalterischer Kultur.
Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können, junge Dame.
Danke für eure Zeit.
Gerne. Gute Reise noch.
Peter Friedrich Ludwigs Regentschaft tut Oldenburg sehr gut. Durch ihn blüht die Stadt auf. Unter ihm und später seinem Nachkommen Paul Friedrich August werden die Festungswälle abgerissen. Es entstehen eine Menge klassizistischer Gebäude, die bis heute Oldenburgs Stadtbild prägen.
Ich glaube, wir driften etwas ab. Zurück zum Lappan.
Natürlich, du hast recht. Also, die Stadt, die das Gebäude abreißen wollte, weil es im Weg stand und baufällig war...
Vorsicht!
Puh, das war knapp. Wie gesagt, es war baufällig. Nun musste die Stadt die Reparatur in Angriff nehmen und das tat sie 1805.
Ich fasse mal kurz zusammen. Der Lappan besteht aus dem Turm und den Nebengebäuden. Die entstanden ab 1350. Der Turm kam 1467. 1676 wurde er zerstört und 1709 wurde er neu aufgebaut. Dann hatte der Turm ein neues Dach aus Holz. 1805 wurde das Dach mit Kupfer beschlagen. Was wurde sonst noch geändert?
Der erste Blitzableiter in der Region wurde installiert. Besser so, nicht, dass die Stadt schon wieder abbrennt. Außerdem wurden die Ziegelmauern eingeputzt, die Fenster verändert, neue eingeschlagen und innen drin wurden neue Räumlichkeiten gebaut.
Heute sieht der Turm aber ganz anders aus.
Ein Hin und Her. Jetzt, am Ende des 19. Jahrhunderts, hat sich die Stadt nicht unbedingt groß gekümmert um den Lappan. Wieder steht das Gebäude zum Verkauf, sollte abgerissen werden. Doch die Verwaltung hatte nicht mit den Protesten aus der Bürgerschaft gerechnet. Ah, eine Demo.
Wir, die Heimatbewegung, setzen uns ein für den Erhalt des beliebten Lappan. In diesem Turm ist Stein für Stein die Geschichte unserer Stadt eingemauert. Die Stadtplaner Oldenburgs sehen diesen unseren Lappan als Stehenwege an. So eine Kurzsichtigkeit und blinder Pragmatismus seitens der Stadt. Das geht zu weit. Unterschreiben Sie und helfen Sie bei der Rettung des Lappan, dem Wahrzeichen unserer schönen Stadt.
Die Protestbewegung war erfolgreich, der Turm blieb stehen.
Wow, sind wir etwa schon im 20. Jahrhundert?
Ganz genau. Wir sind jetzt im Jahre 1909. Bevor die dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte begannen, der Erste und der Zweite Weltkrieg, wurde der Lappan wieder umgebaut. Denn die Kunsthandlung Karl Geonken bezog die Räumlichkeiten des Turms.
Ah, da vorne ist Karls Sohn, Wilhelm Onken.
Moin.
Hallo Wilhelm, hier entsteht Ihr neuer Laden?
Ja, genau. Mein Vater hat die Hofkunsthandlung 1867 gegründet. Er belieferte natürlich auch den Hof des Großherzogs mit Kunstwerken. Außerdem war er nicht nur als Kunsthändler, sondern auch als Verleger tätig. Zunächst befand sich sein Geschäft in der Achternstraße, doch jetzt zieht das Geschäft hier in den Lappan. Das heißt, sobald die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind.
Ich sehe es. Der Turm wird neu verputzt. Er ist jetzt weiß. Und auch die Nebengebäude werden renoviert.
Damit Platz ist für die Papier- und Kunsthandlung und auch für Ausstellungen. Meine Beziehungen in der Kunstszene ermöglichen es mir, auch künstlerisches Schaffen abseits der Konventionen zu zeigen. Meine erste Ausstellung wird Werke von Max Liebermann sowie die der Brückemaler wie Erich Heckel zeigen.
Erich Heckel, einer der wichtigsten deutschen Vertreter des Expressionismus, entwarf ein Plakat für die Kunsthandlung Onken und machte den Turm, in dem die Ausstellungen stattfanden, sogleich damit berühmt. In großen Lettern prangte der Name Lappan unten auf dem Plakat. Nochmal zusammengefasst, bis auf seine Putzschicht sieht der Lappan so aus wie heute, mit den Fenstern und dem Eingangstor an der richtigen Stelle.
Übrigens, mittlerweile ist der Lappan denkmalgeschützt. Du, Anna, wenn ich so vor dem Turm stehe, dann sieht es fast so aus als... Ach, Quatsch, das kann nicht sein.
Meinst du, dass das Dach mit seiner Spitze länger ist als die Turmmauern?
Richtig. Siehst du es auch?
Ja, denn genau so ist es. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde nachgemessen. Die Höhe des Turms betrug 37,91 Meter, bis zum Knopf 35,26 Meter, bis zum Dachgesims aber nur 16,13 Meter. Also, das Dach ist größer als der eigentliche Turm. Dem Auge erscheint das Dach aber kleiner, weil es nach oben hin dünner wird.
Wow, dieser Turm hat es echt in sich. Du Anna, jetzt haben wir ganz vergessen zu erzählen, warum der Turm überhaupt Lappan heißt.
Siehst du, Alex, da liegt der Hund begraben. Nicht der Turm heißt Lappan, sondern eigentlich die Nebengebäude, die mit der Zeit aus dem Armenhaus und der Kapelle entstanden sind. Die wurden angelappt. Lappan. Zumindest ist das der Mythos. Warum der Lappan so heißt, wie er heißt, ist nicht hundertprozentig belegt.
Ach so? Ah, aber heutzutage ist doch eher mit Lappan der Turm gemeint, oder?
Ja, auch weil die Nebengebäude in einem Komplex zusammengebaut sind und man den ursprünglichen Bau gar nicht mehr genau sehen kann. Es lohnt sich aber, sich genauer mit der Geschichte zu befassen.
Wir sind auch noch nicht ganz durch, denn noch ist der Turm ja verputzt, aber das sollte nicht so bleiben.
Richtig. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden dunkle Kapitel der Menschheitsgeschichte geschrieben. Unter den Nationalsozialisten wurde Oldenburg Hauptstadt des Reichsgaus Weser-Ems und blieb es bis 1945. Juden wurden diskriminiert und verfolgt, ihre Geschäfte boykottiert. Auf Schildern stand: Juden sind hier unerwünscht.
In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 ging die jüdische Synagoge an der Peterstraße in Flammen auf. Auch die benachbarte jüdische Schule brannte aus. Hunderte von Juden flohen oder wurden deportiert.
Insgesamt wurden über 100 jüdische Oldenburger Opfer des Holocaust.
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen für die deutsche Kriegswirtschaft arbeiten. Etwa 2500 Oldenburger Soldaten fielen im Zweiten Weltkrieg.
Immerhin blieb Oldenburg größtenteils von der materiellen Zerstörungswut des Krieges verschont und wuchs im Zuge der Welle von 40.000 zufluchtsuchenden Menschen rasant an. Die Stadt hatte plötzlich über 120.000 Einwohner.
Sie alle unterzubringen war eine starke Leistung. Was ist mit dem Lapan?
Der wurde bereits 1939 wieder umgebaut. Es wurde die Putzschicht abgebaut und er bekam seine alte Backsteinoptik, wie wir sie heute kennen, zurück.
Und seine Rolle als Wahrzeichen konnte er bestens erfüllen, spätestens als 1967 Oldenburg als erste Stadt Europas seine Innenstadt großflächig autofrei machte.
Es entstand eine Fußgängerzone. Und der Lapan markierte einen Treffpunkt für viele, die in Oldenburgs Innenstadt einkaufen gehen wollten.
Die Kunsthandlung Onken wich in den 60er Jahren der Reise- und Verkehrsbüro Oldenburg GmbH. Und 1989 bis 1990 wurde der Lapan nochmal saniert. Für damals rund 200.000 Mark wurde das Kupferdach neu eingedeckt. Die Turmspitze, der Wetterhahn, die Windrose und die weiße Laterne, das ist der kleine dünne Teil der Spitze mit dem Bögen, ihr Gesims, die Stützen und die Verzierung, alles wurde historisch getreu restauriert. Auch das Glockenwerk und die Uhr wurden saniert.
Tja, und heute beherbergt das Wahrzeichen Oldenburgs passenderweise die Oldenburg Info. Schön, dass Sie dabei waren bei unserer kleinen Reise durch die Geschichte des Lapan.
Wir hoffen, Ihnen hat dieser etwas andere Geschichtsunterricht gefallen. Auf Wiederhören.
Tschüss.